Liebe Geschwister, liebe Freunde, vor einiger Zeit wurde ich zu einer Versammlung der Behinderten eingeladen. Ich wusste nicht gleich, ob ich zusagen sollte, ob ich das verkraften kann. Ehrlich gesagt, aber ich entschloss mich. Und ich bekam auch den Wunsch, davon kurz mitzuteilen. Diese Gruppe versammelt sich, um mit dem Herrn und miteinander Gemeinschaft zu haben. Gestern fand der Gottesdienst in Bad Rodenfelde statt, Bad Oeynhausen. Ungefähr die Hälfte sind die Betroffenen der Anwesenden und die andere sind die Begleitspersonen. Eltern, Geschwister, Freunde. Als wir da ankamen, spürte man sofort solch eine geschwisterliche, solch eine häusliche, warme Atmosphäre. Man begrüßte sich schon von Weitem mit einem Lächeln. Oh, sagte einer, da ist der Nico, der ist schon da. Und sie begrüßen einander und fragen, wie es dir geht, wenn auch manchmal mit verkrampftem Gesicht, sie können das schwer manchmal aussprechen, ja? Zum Beispiel, wir saßen schon so im Saal und auf einmal hörte ich hinten so eine tiefe männliche, fröhliche Stimme. Dann drehten wir so um und er sagt, hallo Geschwister, das bin ich, Grigori. Ich will euch sagen, dass ich immer noch euch liebe. Er saß im Rollstuhl, hinten ganz. Der ganze Tag war durchdrungen mit der Nähe des Herrn, weil man das auch bat darum. Eine Schwester erzählte ein Zeugnis, wie sie durch ein behindert geborenes Kind zum Glauben kam. So was ließ der Herr zu. Ein Bruder teilte mit, wie Gott durch sein Ungehorsam, der das Russisch erzählt, sagte, я всегда уходил, куда хотел. Und er ließ es zu, dass er jetzt nur eine ganz kleine Welt im Rollstuhl hat. Er konnte jetzt nicht weit hingehen. Und wie so allmählich alle Freunde ihn verließen. Der blieb ganz allein. Aber er dankte so Gott, dass er einen neuen, einen treuen Freund gefunden hatte. Und das ist der Name, wissen wir ihn, Jesus Christus. Der Leitende dieser Gemeinde, dieser Gruppe, ein, wenn ich das richtig ausspreche, Querschnitt Gelähmte, ja? Ist das richtig? Teilte mit einem Gläubigen, von einem gläubigen Ehepaar, dass sie lange keine Kinder haben und sie baten so um ein Kind und Gott schenkte ihnen ein Kind, aber ein behindertes. Aber sie pflegten es so gut und so treu und zeigten so viel Liebe an ihm, dass der Nachbar einstmal zu ihm kam und sagte, wie konnte Gott euch, den Gläubigen, so ein behindertes Kind schenken? Und dann dachte der Vater so etwas nach und er sagte, weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, wenn Gott dir so ein Kind geschenkt hätte. Gewiss, man könnte so manches noch erzählen. Auch wie der Leitende sagte, als ihm auch so ein Unheil passierte, so ein Unfall, dass, warum ich? Warum gerade ich? Und dann kam die Frage, und warum sollte es ein anderer sein? Warum nicht ich? Und es wurde ein Mittagessen gegeben und nach der Mittagpause auch, solch eine Gemeinschaft, solch eine Nahe. Und Auf einmal hörten wir, als wenn jemand durch Mikrofon gesprochen hat, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Alle drehten sich. Es war ein Bruder, auch Behinderter, in einem so einem großen Rollstuhl und er konnte nicht sprechen. Er hatte so ein Gerät und was er will sagen, tippte er ein. Und diejenigen, die sitzen, die können das lesen, wenn sie wollen. Und wenn das andere sollen hören, dann drückt er da den Knopf und das wird dann laut, die Antwort. So leben viele Menschen. Und das Besondere, was man konnte so verspüren, sie sind alle so dankbar für so ein Leben, dass sie einen haben, der für sie sorgt. Und ich dachte auch, wie viel mehr sollte ich danken? Auch wir alle. Eine Person erzählt in einem Tagebuch, in seinem Tagebuch, ich wurde einmal gefragt, wenn du wählen könntest, würdest du dir ein Leben im Rollstuhl aussuchen? Ich wusste, worauf die Frage zielt. Schließlich bin ich überzeugt, dass Gott mein Leben gerade durch meine Behinderung in einem erheblichen Maße gesegnet und bereichert hat. Aber ich würde mir wohl kaum aus eigenem Antrieb wünschen, diesen Weg noch einmal gehen zu müssen. Niemand von uns auch wird den Wunsch verspüren, mit einer Behinderung durchs Leben zu gehen. Wer wäre schon so töricht, sich zu wünschen, Hände und Füße nicht gebrauchen zu können? Da war auch gestern auf einem Treffen ein Mann ohne Beine bis oben und ohne einen Arm, nur der Körper. Aber er hat Jesus in seinem Herzen. Es ist unvorstellbar, dass jemand sich wünscht, sein Augenlicht zu verlieren und nicht zu sehen das schöne Sonnenlicht, die Blumen ringsum und das schöne Grün, was wir sehen. Wie könnte ich die Ohren, schreibt sie weiter, verschließen vor dem Gesang der Vögel, dem Lachen meiner Freunde oder der tröstenden Stimme eines Menschen, der mich liebt? Sie hat einen Mann, er betreut sie auch. Unvorstellbar. Aber es gibt solche Menschen, die sich genau dafür entscheiden. Wenn man ihnen eine Veränderung ihrer Situation anböte, würden sie glattweg ablehnen. Sie wollen so eingeschränkt sein. Dabei leiden sie an äußerst schwerwiegenden Behinderungen. Sie haben zwar kein körperliches, aber ein geistliches Handicap. Und weiter schreibt sie in Matthäus, die Worte aus Matthäus 13, die Verse 14 bis 15, dass Jesus spricht, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwas mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren. Und ich helfe ihnen. Liebe Geschwister, ich war auch schwer behindert. Ich hatte auch bis 40 Jahren, war ich blind, war ich taub und hatte ein verstocktes Herz. Aber ich durfte Gnade finden und den Herrn bitten, dass er mir doch diese Behinderung wegnehme. Ihm sei Ehre von nun an und in die Ewigkeit. Amen.
Wenn in unserer Mitte Zuhörer, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, und wir heißen die herzlich willkommen, und das möchten wir bezeugen mit einem Lied. Das sind die Worte unseres Heilandes, folge mir nach. Folge mir nach, überall, im ganzen Leben, zu der himmlischen Heimat, wenn du solltest auf Rosen gehen oder sollst im Tränental sein. folge mir nach. Und die Kinder werden schön aufpassen, wenn wir singen, следуй за мной, das heißt, folge mir nach.
Das Zeugnis der Schwester hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir nicht etwas voraussetzen. Nämlich, dass Jesus wichtiger ist als alles in dieser Welt. Als Gesundheit, als Augenlicht, als alles, das uns, die wir gesund sind, immer so für wichtig halten. Es kann einen rühren, wenn ein Behinderter wirklich froh ist in Jesus, inmitten seiner Behinderung. Und das spricht laute Worte. Jesus ist wirklich wichtig. Er ist es wert. Er ist liebenswürdig. Das sollte uns allen viel zu sagen haben. Wenn wir beten, sollten wir etwas vorsichtiger sein. Wenn wir beten um schönes Wetter, wenn wir krank sind und so weiter, vielleicht sollte schneller über unsere Lippen kommen, dein Wille geschehe, oder wenn du es so willst. Der Herr weiß ja viel besser, was wir brauchen. Unser Text heute Nachmittag besteht aus den Versen, die auf unseren Text von heute Vormittag folgen. Er befindet sich in 2. Korinther, Kapitel 3. Und es sind die Verse ab Vers 12. 2. Korinther 3, Vers 12. Ich lese da die Verse 12 bis 17. Da wir also eine solche Hoffnung haben, gebrauchen wir viel Freimütigkeit und tun nicht gleich wie Mose, der einen Schleier vor sein Gesicht tat, zu dem Zweck, dass die Söhne Israels nicht unverwandt sähen, auf das, das außer Kraft gesetzt wird. Jedoch wurden ihre Gedanken verhärtet. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes derselbe Schleier. Er ist nicht weggezogen, der, der in Christus außer Kraft gesetzt wird. Sondern bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt der Schleier auf ihren Herzen. Wenn Israel aber zum Herrn hin umgekehrt sein wird, wird der Schleier weggezogen sein. Aber der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Bei aller Einschränkung ist da Freiheit, wahre Freiheit. In diesen Versen fährt der Apostel fort, zu sprechen über die Herrlichkeit der Botschaft von Jesus Christus. Paulus weiß, allerlei Bilder zu gebrauchen vom Evangelium. Es kann Brot genannt werden, Fleisch. Es kann ein Duft sein, wie in Kapitel 2. Hier ist es eine Hoffnung, eine Herrlichkeit. Was sagt nun der Apostel über die Herrlichkeit des Evangeliums, der Christusbotschaft in diesen Versen? Es sind dreierlei Gedanken. Der Grundgedanke ist dieser, dass das Evangelium zur Freimütigkeit führt, zu einem freien Gemüt, zu ungeniertem Reden. Als wir noch Kinder waren, waren die Eltern einmal weggefahren für eine längere Zeit des Tages und hatten uns einige Aufgaben anvertraut. Nun, wie es bei Kindern der Fall ist, man schiebt sie auf. Aber als dann die Eltern, und bei uns konnte man sie schon weit entkommen sehen, als die Eltern dann dabei waren, nach Hause zu kommen, dann wussten wir natürlich, was unsere Aufgaben waren, und als sie ankamen auf den Hof, waren natürlich ihre treuen Kinder fleißig dabei, ihre Aufgaben zu erfüllen. Aber es war recht merklich, dass sie dabei ziemlich verspätet waren und unsere Sünde fand uns doch heraus, wie es bei Mose heißt. Dann hat man nicht mehr diesen freudigen Aufblick zu Vater oder Mutter. Johannes schreibt einmal in seinem zweiten Kapitel des ersten Briefes: Wenn Jesus wiederkommt, dann möchten wir ihm mit Freimütigkeit begegnen. Das heißt, mit einem frohen Aufblick, nicht mit niedergeschlagenen Augen. Diese Freimütigkeit verleiht das Evangelium, die Vergebung der Schuld. Ist etwas süßer als Vergebung? Schuld kennt man. Ein schuldhaftes Gewissen, aber wenn dann die rechte Vergebung kommt, die ist so süß, und diese verleiht dann einen aufrichtigen Geist, einen aufrechten Geist, dann kann man neuen Mut schöpfen, dann geht es wieder schneller voran, dann kann man wieder tätig werden. Dann gibt es wieder Rede, Freudigkeit, Gemeinschaft mit anderen. Die Behinderungen in der Begegnung mit Gott und mit anderen bröckeln ab. Das ist Freimütigkeit. Diese verleiht die Kunde von Jesus. Jesus macht den Unterschied. Der, der sich ans Kreuz bringen ließ, an unsere Stadt. Und der auferstand und heute zu Rechten des Vaters sitzt und uns vertritt. Dieser Jesus ist heute hier in dieser Welt am Werk und durch ihn ist Gott dabei, einen Siegeszug zu führen durch diese Welt. Einen Siegeszug über Satan, über Sünde und Not. einen Siegeszug über Menschenherzen, die sich gegen ihn auflehnten. 10 Jahre lang beteten wir für unseren ältesten verlorenen Sohn. Er kam zurück. Das ist Freude. Das ist der Sieg des Herrn. Er vermag, einen rebellischen Geist zu überwinden und ein kindliches Gemüt zu schenken. Heute haben wir mit ihm schöne Gemeinschaft. Das tut der Herr. Und das tut er immer wieder. Aus einem Saulus wird ein umgekrempelter Paulus. Und er kann noch manch einen anderen vom hohen Ross herunterholen, ihn auf den Boden bringen und dann wieder aufrichten. Komm, folge mir nach. Nun, Paulus sagt, dieses Evangelium verleiht uns Freimütigkeit. In mehrerlei Hinsicht, in verschiedene Richtungen, aber einen offenen Blick und eine freimütige Sprache. Er sagt nicht genau, was das bedeutet. Er sagt einfach, wir haben Freimütigkeit. Man kann nun annehmen, das wäre in der Verkündigung sein, der Fall. Aber vom Zusammenhang scheint er nicht das darauf zu beschränken. Es ist etwas Grundsätzliches. Wir gebrauchen viel Freimütigkeit. Was ist es nun um diese Freimütigkeit, die das Evangelium verleiht und es so herrlich macht? Erstens sagt er in Vers 12, es geht dabei um eine Hoffnung. Was vor uns liegt, beeinflusst unsere Gegenwart genauso wie was hinter uns liegt. Die Gegenwart ist nicht eine Welt für sich. Es wäre nun interessant, einmal dieses zu schildern aus der Musik. Die Studien haben gezeigt, dass die Bedeutung des gegenwärtigen Tons darin liegt, dass wir noch einen anderen Ton im Kopf haben. Sonst könnten wir den gegenwärtigen Ton nicht zu schätzen wissen. Unser Gedächtnis spielt da eine Rolle und wir hören mehr als einen Ton zugleich, wenn wir nur einen Ton in der Gegenwart hören. Wir bringen ihn in Verbindung mit etwas anderem. Und wenn wir wissen, welcher Ton kommt, hat das auch einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir den jetzigen hören bzw. singen oder spielen. Man geht auf etwas zu. Liegt der Ton höher, dann strebt man ihn an. Liegt er tiefer, dann beeinflusst das wieder die Art und Weise, wie wir auf ihn zugehen. Der morgige Tag hat einen Einfluss auf heute, wenn wir wissen, was er bringt, einigermaßen, was er bringen soll. Nun haben wir das große Vorrecht, als die, die das Wort Gottes haben, dass wir Bescheid wissen über die Zukunft. Dieses Vorrecht kennt die Welt nicht, die sich abwendet von der Offenbarung Gottes. Die Bibel zeigt uns, was morgen sein wird. Wir wissen, dass der Herr dort steht. Und Paulus sagt, wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung verleiht uns heute Freimütigkeit. Wüsste ich das nicht, wäre ich vollkommen desorientiert und lebte einfach, wie die Welt es tut, in den Tag hinein. Und wüsste nicht, ob ich mich freuen sollte oder ob ich traurig sein sollte. Dann sind wir vollkommen dem Gegenwärtigen ausgeliefert. und auf kurzlebige Stimulation angewiesen. Aber der Christ lebt im Blick auf eine unendliche Zukunft. Und wenn er auf diese Zukunft im künftigen Paradies angelegt ist, versöhnt ist mit seinem Gott, dann hat das einen ungeheuren Einfluss auf seine Gegenwart. Paulus sagt im Gegensatz zur alttestamentlichen Botschaft, die uns die Kürzung des Lebens ankündigt, weil wir schuldig sind vor Gott. Es bringt den Tod. Jene Verkündigung sagte, du darfst nicht weiter leben. Du darfst nicht weiter diese Welt genießen, du musst sterben. Und jeder Tod, den wir feiern, jede Beerdigung ist eine Erinnerung daran, dass wir Kinder von Adam und Eva sind. Der Tod ist immer noch da. Aber wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann haben wir die Vergebung und dann überlebt unser Geist diesen Tod. Wir sind bereits, Johannes 5, Vers 24, vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und Jesus sagt zu Martha, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Es ist immer noch das Los des Körpers, diesen Tod zu erleben. Aber der Geist ist schon jenseits dieses Todes gewesen, in seinem Stellvertreter Jesus, der an unserer Stelle rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Verlassenheit ist die Hölle. Jesus hat sie perfekt geschmeckt. Das können wir nie verstehen. Luther denkt darüber nach. Sinnt darüber stundenlang nach. Man bringt ihm inzwischen das Essen, er verweigert es. Er denkt an das Kreuz und sieht den Gekreuzigten, bis er poetisch ausruft. Gott, von Gott verlassen, wer kann das fassen? Keiner von uns. Aber wenn wir diese Stelle einnehmen, die Jesus dort einnahm und sagen, das war für mich, dann wird es mir gut geschrieben. Und der Heilige Geist kommt und verleiht mir jetzt schon das Leben von Jesus Christus, dem Auferstandenen Gekreuzigten. Und ich darf schon hier in dieser Welt himmlisches Leben genießen, auch im Rollstuhl, wenn nötig. Himmel auf Erden, das ist der Unterschied, wenn ein Behinderter Christ geworden ist und die Vergebung geschmeckt hat. Deshalb leuchten die Gesichter, deshalb diese Liebe, dieser Durchbruch durch die Begrenzung des Diesseitigen. Wir haben eine Hoffnung, weil wir eine neue Botschaft haben, eine bleibende. Von bleibender Herrlichkeit, schon jetzt schmecken wir es, aber in Blütenform, eines Tages in voller Blüte, heute in Knospenform, morgen in voller Blüte. Wenn wir nun diese Hoffnung, sagt Paulus, haben, dann gebrauchen wir viel Freimütigkeit in unserem Leben, im Gebetsleben, in der Begegnung mit dem Nächsten, in der Begegnung mit dem Verlorenen, in der Begegnung mit einem ungemütlichen Chef, wie Petrus es ausdrückt in 1. Petrus 2. Auch die Unbequemen, auch da soll man ehrfürchtig sein, mit Liebe ihnen begegnen. Das kann in der Ehe so gehen, dass man Freimütigkeit hat. Überall löst der Herr das Gemüt und schenkt diese ungezwungene Art in der Gebundenheit an ihn, den großen Freien. Er führt den Siegeszug über alle Behinderung im Geiste in dieser Welt. Die Behinderungen im Diesseitigen lassen noch auf sich. Bis die volle Befreiung kommt, Römer Kapitel 8. Jetzt seufzen wir an der Stelle noch. Aber der innere Mensch, sagt Paulus in 2. Korinther 4, darf zunehmen, wachsen, gesunden, gedeihen, auch wenn der Äußere von Tag zu Tag abnehmen muss. Der muss nicht beeinträchtigt sein. Er kann mitgezogen werden, aber er muss nicht beeinträchtigt sein durch das Äußere, das ihn umgibt. Das Zweite, das Paulus zu sagen hat über diese Christusbotschaft und seine Herrlichkeit, haben wir in den Versen 13 bis Anfang Vers 18. Paulus sagt, wir tun nicht gleich wie Mose. Nun, das ist ein kurzer Satz. Und wenn wir den verstehen wollen, dann werden wir nun einige Fragen zu stellen haben. Was hat das mit Herrlichkeit des Evangeliums zu tun? Was hat das mit dieser Freimütigkeit zu tun? Nicht so zu tun wie Mose. Und da fragen wir zuallererst, was tat denn Mose? Wenn Paulus sagt, wir haben Freimütigkeit, denn wir tun nicht so wie Mose, dann fragen wir, was tat denn Mose? Da sagt Paulus, der einen Schleier vor sein Gesicht tat. Das tun wir nicht. Das musste Mose tun, weil er bei Gott gewesen war. Und er war wie Gott geworden in seiner Herrlichkeit. Er war beim Herrlichen gewesen. Und das hatte sich ganz einfach bei ihm abgefärbt. Freund hatte mit Freund gesprochen. Und als er nun von dort kam und diesen himmlischen Duft ausstrahlte und dieses Licht, konnten die Erdbewohner um ihn herum das nicht verkraften. Und da hat er sich einen Schleier angelegt. Aber nicht nur deswegen. Paulus sagt weiter, warum er das tat. Der einen Schleier vor sein Gesicht tat zu dem Zweck, dass die Söhne Israels nicht unverwandt sehen auf das, das außer Kraft gesetzt wird. Nicht nur, weil sie die Sonne bzw. diesen Glanz, diesen Lichtglanz nicht vertragen konnten, sondern weil sie nicht sehen sollte, dass dieser Glanz verschwinden würde. Und da denken wir, ja, das wäre doch gut gewesen, wenn er nicht mehr so stark ist, so grell, dann können sie doch sein Gesicht sehen. Nee, darum geht es nicht, dass sie sehen das Gesicht Moses, wie es ist auf Erden. Es geht darum, dass man den Himmel sieht. Und diesen durften sie nicht sehen. Mose durfte es, weil er ein Freund Gottes war. Wären seine Volksgenossen ebenfalls Freunde Gottes gewesen, wäre es ihnen vielleicht vergönnt gewesen. Aber nun sollte dieser erste Anblick Moses doch in ihrem Gedächtnis haften bleiben. Und Paulus sagt, sie sollten nicht sehen, wie mit der Zeit dieser Lichtglanz abebbt und weniger stark wurde. Das sollten sie nicht zur Kenntnis nehmen. Sie sollten nicht ihre Botschaft, die Botschaft, die Mose brachte, verschwinden sehen. Diese Botschaft war die Botschaft für Israel in jener Zeit. Paulus sagt, sie war am Verschwinden, Jesus war am Kommen. Und das wussten sie, aber das war noch nicht an der Zeit, das jetzt zu erleben. Jetzt sollten sie die Schärfe des Gesetzes spüren. Jetzt sollten sie voll konfrontiert werden mit der vollen Kraft des Gesetzes. Es fällt mir auf, dass Paulus hier die Gegenwartsform gebraucht. Der Schleier, der außer Kraft gesetzt wird oder der jetzt entfernt wird, auch noch zu der Zeit von Paulus. Denn Paulus schreibt an die Galater, das Gesetz hat heute noch eine Rolle zu spielen, und zwar zu Christus zu treiben. Auch an anderer Stelle kann er das sagen. Als Bill Graham einmal in New York evangelisierte, das dürfte 1957 gewesen sein, wir waren zur Zeit in Basel in einer Evangelisation begriffen und bekamen dann immer wieder Nachricht. Von jener Zeit sagt man, und die dauerte wohl einige Monate, die wurde immer wieder verlängert, weil so viele Menschen zum Glauben kamen. Aber in den ersten Wochen, ich weiß nicht wie lange, wie viele Tage, hat Billy Graham über die 10 Gebote gesprochen. Warum, kann man sich fragen. Damit die New Yorker lernen sollten, was man mit Jesus anfängt. Wer die 10 Gebote nicht kennt und seine Schuld an ihnen, der kann mit Jesus nichts anfangen. Wer keine Schuld hat, der braucht keine Vergebung. In meiner ersten Evangelisation in Deutschland, wir waren eben aus Holland nach Deutschland gezogen und ich war zu meiner ersten gezogen, hatte auch teilzunehmen, es war eine sehr beschäftigte Zeit, ich hatte auch zu dienen bei den Kindern und einmal kommen wohl nach der Kinderstunde 2 Buben, kleinere zu mir und wollten sich bekehren, hieß es. Nun, dann fragte ich, seid ihr Sünder? Nun, wie Buben das so tun, sie gucken einander an und dann schauen sie wieder auf den Fragesteller und wollen dort die Antwort ablesen, wie Kinder das in der Schule tun, ja? Ich gab an meinem Gesicht keine Antwort. Sie konnten dort gar nicht lesen, ob sie Sünder waren oder nicht. Ich wollte das von ihnen wissen. Und schließlich mussten sie ehrlich sein und sagten nein. Nun, dann sagte ich, dann braucht ihr euch auch nicht zu bekehren. Was nicht heißt, dass sie sich nicht zu bekehren brauchten. Ich weiß nicht, wie ich sie entlassen habe, aber wahrscheinlich nicht ohne ein ähnliches Wort. Es war wohl nachdem, geraume Zeit nachdem, kam eine junge Frau zu mir in die Seelsorge, vor der Versammlung war es wohl. Ich sollte noch schnell mit ihr sprechen. Gut. Sie war in Not und es ging wohl um die Bekehrung und fragte ich sie ebenfalls, ob sie eine Sünderin sei. Ich denke, so verlief das Gespräch und sie sagte, na, sie konnte das nicht so ehrlich sagen. Es ging ihr eigentlich gut, trotz dieser Not, die sie wohl hatte. Und dann sagte ich ihr auch, dann brauchen sie sich nicht zu bekehren, wenn sie keine Sünderin sind. Aber sie war schon etwas älter als diese Buben und dann habe ich ihr gesagt, das heißt nicht, dass sie sich nicht bekehren müssen. Aber solange sie nicht überzeugt sind, dass sie Schuld vor Gott haben, hat es keinen Sinn, dass wir darüber sprechen. Ich hatte nicht viel Zeit mit ihr und ich hoffe, dass das Evangelium dann einiges bei ihr ausgelöst hat, dass sie anschließend womöglich in der Evangelisationsstunde gehört hat. Jesus ist nicht gekommen, sagt er, für die Gesunden. Er kam für die Kranken. Und die Kinder Israel, die sollten voll konfrontiert werden mit der Forderung Gottes. Nichts Geringeres. Sie sollten die volle Wucht des Gesetzes zu spüren bekommen. Und wenn wir uns nicht diesem Wort voll aussetzen, kann es sein, dass wir manches verpassen werden, auch im Glaubensleben. Manchen von uns tragen eine fleischliche, menschliche Gerechtigkeit um sich her, und sie ist nicht eine Gerechtigkeit, die Gott in uns gewirkt hat. Wenn Gott uns in den Schraubstock nimmt, dann lohnt es sich, da zu bleiben und nicht rauszuspringen, bevor es zu dicht wird. Es lohnt sich, in der Not zu bleiben. Wir können weglaufen. Gott gibt uns die Möglichkeit zur Flucht. Er vergewaltigt uns nicht. Er wartet auf unser Ja. Und wenn wir ihm das Ja geben, dann lernen wir uns selbst kennen. Und dann kann er an dieser Stelle etwas Neues bewirken. Und das bewirkt dann eine geistliche Frische, die vom Heiligen Geist vom Himmel kommt. Eine Freimütigkeit. Aber die Kinder Israel mussten zuerst den Schleier erleben. Das heißt, sie sollten den ersten Lichtglanz noch voll im Gedächtnis behalten. Und jetzt kommt die nächste Frage. Was folgte hierauf? Was folgte auf dieses kleine Ereignis, das uns auch im Alten Testament berichtet wird, nicht nur hier? Noch einmal Vers 13. Und tu nicht gleich wie Mose, der einen Schleier vor sein Gesicht tat, zu dem Zweck, dass die Söhne Israels nicht unverwandt sähen auf das, das außer Kraft gesetzt wird, oder wie es dabei wird, außer Kraft gesetzt zu werden. Und jetzt kommt die Folge. Jedoch wurden ihre Gedanken verhärtet. Jetzt kommt ein neuer Schleier. Wenn man zu lange Gitarre gespielt hat, bekommt man auf den Fingern. Ja. Man kann da nicht mehr so gut spüren. Oder wenn man zu lange die Gabel in der Landwirtschaft in der Hand gehabt hat und so weiter. Ihre Herzen wurden verhärtet. Gefühllosigkeit. Das tut die Sünde. Wenn wir sie nicht bekennen, wir wissen, wir haben Schuld. Wenn wir sie nicht bekennen, dann wird unser Gewissen gelöscht, weniger stark. Ein Mädchen schrieb in der Bildzeitung, oder sie wurde zitiert, das erste Mal, als sie in Sünde fiel, machte es ihr großen Kummer. Aber inzwischen hatte sich daran gewöhnt und war es alles okay. Natürlich. Wenn wir die Sünde nicht bekennen, dann kann ich den Eindruck bekommen, jetzt bin ich frei, keine Schuld mehr, weil das Gewissen einen nicht plagt. Beobachten Sie Ihre Menschen in der Welt um sich her. Die sündigen frei und fröhlich und meinen, es wäre alles okay und merken nicht, dass sie Schuld vor Gott aufbauen, sich anhäufen. Dieser Freiheitssinn, den sie haben, täuscht. Ihr Gewissen plagt sie nicht mehr. Aber wenn der Herr dann irgendwie anfängt zu wirken in ihrem Leben, kann das Gewissen neu geweckt werden. Aber Paulus sagt von Israel, er muss es sagen, jedoch wurden ihre Gedanken verhärtet, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes derselbe Schleier. Das heißt, jetzt können sie nicht sehen. Sie dürfen nicht und sie können nicht. Ihre Augen sind verblendet. Er ist nicht weggezogen, dieser Schleier. der in Christus außer Kraft gesetzt wird. Jedes Mal, wenn ein Jude zu Jesus findet, nimmt der Herr Jesus den Schleier von seinen Augen und dann sieht er Jesus in seinem Glanz. Und welch eine Freude, einen frisch bekehrten Juden zu sehen. Oder einen Moslem, der lange denselben Schleier trug. Und dann gehen ihm die Augen auf für den großen Wert von Jesus. Und da wird man eigentlich selbst etwas erschüttert. Wie wenig halte ich eigentlich von Jesus? Dieser weiß nun, was Jesus wert ist. Der liebt ihn inniglich. Hier hat er Ewigkeit gefunden. Ewigkeitsbedeutung, Ewigkeitswert, Ewigkeitsfreude, Ewigkeitsfriede. Wenn der Schleier weggezogen wird, aber erst in Christus. Bis dahin bleibt er. Und man bleibt unter dem richtenden Gesetz. Sondern bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt der Schleier auf ihren Herzen. In Vers 16 sagt dann der Apostel, was aber kommt, was kommen wird. Die erste Folge ist Verhärtung, aber eines Tages und immer wieder schon heute, wo das Evangelium einen Juden, einen Israeliten gewinnen darf, da geschieht es schon. Vers 16, wenn Israel aber zum Herrn hin umgekehrt sein wird, wird der Schleier weggezogen sein. Heute sind es Einzelne, manchmal mehrere oder sogar viele, aber dennoch ist das Volk Israel als solches verblendet, lebt in seiner Blindheit, handelt entsprechend. Trotz dessen, dass Gott seine Hand auf diesem Volk hat, die Zeit ist noch nicht gekommen, aber wenn Jesus kommt, wird ein ganzes Volk zwar dezimiert, das heißt stark an Zahl gekürzt, ein Rest wird übrig bleiben, der größere Teil wird bereits in die Ewigkeit, ins Gericht gegangen sein. Eine furchtbare Zukunft, aber ein Rest wird übrig bleiben. Und wenn Jesus kommt, werden sie ihn sehen und sich an ihn wenden und an ihn glauben. Und dann wird der Schleier auch dort weggezogen sein. Etwas Wunderbares, eine herrliche Zukunft. Und von dieser weiß Paulus, und das tröstet ihn. Und er weiß das immer wieder zu sagen, auch im Neuen Testament. Aber inzwischen leidet er unter der Bürde und dem Gebet für Israel. Ja, er ist sogar bereit, wenn das überhaupt möglich wäre, verloren zu gehen anstelle von Israel, wenn Israel dadurch gerettet werden könnte. Aber das kann er nicht, das konnte nur Jesus. Jesus ging verloren an unsere Stelle, aber er konnte auch wieder zurückkommen. Kein anderer kann das, weil er Kraft seiner eigenen Schuld dorthin geht. Jesus ging als Stellvertreter und blieb die ganze Zeit Gott und Gottes Sohn. Und er kam zurück als Sieger über Hölle und Tod und Sünde, die das alles verursacht hatte. In Vers 17 haben wir eine Zwischenerklärung. Und wir tun wohl, sie uns zu merken. Aber der Herr ist der Geist. Was soll das sein? Was soll das sagen? In welchem Zusammenhang steht das? Der Herr ist der Geist. Welcher Herr? Nun einmal wird hier Altes Testament zitiert in Vers 16, beziehungsweise in den Versen. Vorher wird eine Geschichte erzählt aus dem Alten Testament. Und dort wird der Name Gottes gebraucht. Und im Alten Testament steht dort, wo wir hier Herr haben, dort kann Jahwe stehen. Vier Buchstaben, wir wissen nicht genau, wie sie ausgesprochen werden sollen, weil uns die Vokale fehlen, die Lauten. Wir haben nur die Konsonanten. Die kann man schon aussprechen, aber wie soll man jetzt das als Wort aussagen? Dazu fehlen die Vokale. Aber man vermutet, durch gewisse Forschungen vermutet man, in welche Richtung es gehen könnte. Und bis heute hat man keine bessere Aussprache gefunden als Jahwe. Wer ist Jahwe? Früher hat man Jehova gesagt. Das war eine Wortbildung, die auf ein Missverständnis beruhte. Aber es handelt sich um dieselbe Person. Der alttestamentliche Gott heißt so, und Gott offenbart sich unter diesem Namen Mose am brennenden Busch. Und dort gebraucht er einige Sätze, um das deutlich zu machen. Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Man kann das vielleicht so sagen. Jahwe ist der ewige Ich Bin. Der, der seinem Volk die Treue verspricht und alles ist, was sein Volk braucht. Und wenn Jesus von diesen Sätzen eine Kurzform als Satz gebraucht im Neuen Testament, das tut er mehrere Male, dann scheinbar kriegen die Feinde Jesu, die im Gespräch mit ihm sind, mit, was er eigentlich aussagen will. Und sie können das nicht hinnehmen, weil sie gar nicht fassen können, dass hier Gott in Fleischesgestalt vor ihnen stehen sollte. Und sie können nur zu dem Schluss kommen, hier lästert ein Mensch, dessen Vater ein Mensch war und dessen Mutter ein Mensch war. Aber sie können das nicht fassen. Aber Jesus lässt sich nicht beirren. Und an einer Stelle in Kapitel 8 des Johannesevangeliums sagt er, bevor Abraham war, bin ich. Das verstanden sie. Ich bin der Ich Bin des Alten Testamentes. Als seine Feinde ihn festnehmen wollten im Garten Gethsemane, fragte er sie, wen sucht ihr? Sie sagten, teilten ihm mit, Jesus von Nazareth suchen wir. Es war ja dunkel. Judas hatte zwar ihn begrüßt, aber war dies auch ganz richtig? Und so sagen sie, wir suchen Jesus von Nazareth. Und dann sagt er ganz einfach, aber in seiner himmlischen Vollmacht, ich bin es. Oder einfach, nach dem Grundtext, ich bin. Das S wird vorausgesetzt. Dafür aber haben wir diese Kurzformel, den Namen Gottes im Alten Testament. Ich bin. Und was geschieht? Wir kennen die Geschichte. Sie fallen rückwärts zu Boden. Nur ein Wort, der Name Gottes. Und dieser kann seine Feinde fällen. Da wird demonstriert, wenn Jesus sie jetzt festnehmen lässt, geht er vollkommen freiwillig ans Kreuz. Ich kann die Pharisäer nicht ganz verstehen, wenn sie später sagen, als er am Kreuz hängt, wenn er Gottes Sohn ist, dann soll er jetzt vom Kreuz runterkommen. Das hatte er doch bezeugt, dass er auch ohne Engel zu rufen, ohne Legionen zu rufen, sich selbst verteidigen konnte, es gar nicht nötig hatte, menschliche Hilfe zu beanspruchen. Er war Gott, der Schöpfer aller dieser seiner Feinde, nicht nur in Adam und Eva, sondern im Mutterleib ihrer Mütter. Er war der Gott, den David im Psalm 139 anbetet. Er war es, der ihr Schöpfer und ihr Erhalter war, und er konnte mit ihnen tun, was er wollte. Was wollte er? Er wollte sich festnehmen lassen und ans Kreuz gehen und für diese Feinde sterben. Und ich weiß nicht, wie viele von ihnen später ihn als Heiland angenommen haben, aber ich möchte denken, dass es einige wenigstens waren. War es der Sklave des hohen Priesters, dessen Ohr abgehauen wurde? Womöglich. Priester haben sich, viele von ihnen, später bekehrt. Aber zurück zur Geschichte. Der Herr ist der Geist. Dieser Herr wird im Neuen Testament Herr genannt, aber im Alten Testament Jahwe. Das heißt, mit der Zeit hat Israel aufgehört, diesen Namen mit den vier Buchstaben auszusprechen. Es gab drei Namen für Gott im Alten Testament. Der eine Name war Elohim, das heißt Götter oder Gott in der Mehrzahl. Das heißt, Gott ist eine Mehrzahl, der mächtige Gott. Und dann gab es noch einen anderen Namen, Adon oder Adonai, Herr. Und dann gab es diesen dritten, Yahweh. Oder Jehova, wenn wir es so aussprechen wollten, der ewige Ich Bin. Und dieser Name wurde immer weniger offenbar ausgesprochen, bis später er nie ausgesprochen wurde. Und dafür, auch in den Schriften, wenn dieser Name vorkam in der Bibel und man las die Schrift, dann las man Herr. Und deshalb, als die Bibel dann später herausgebracht wurde, die hebräische, auch mit Vokalen, in kleinen Zeichen, jetzt so war das auszusprechen, dann haben sie die Vokale, das heißt die Laute von Adon oder Adonai, unten hingestellt unter diesen vier Buchstaben, die für Yahweh standen. Und als man später, vielleicht um die Reformationszeit, wieder neu anfing, Hebräisch zu lernen, oder kurz vor der Reformationszeit, begegnete man dieser Form. Und wenn man das ja zusammenlas, dann kam dabei heraus Jehova. Aber das war nicht, was die Hebräer damals sich gedacht hatten. Das war nur eine Hilfe für den Leser der biblischen Schrift, nicht Yahweh zu sagen, sondern anstelle davon Adonai, Herr. Und das wurde durchgezogen, als die neutestamentlichen Schreiber uns das Neue Testament gaben. Und wenn Sie jetzt Altes Testament zitieren, kommt nie Yahweh vor. Das lesen wir gar nicht im Neuen Testament. Sondern die Stellen aus dem Alten Testament, wo Yahweh steht, da steht im Neuen Testament Herr. Diesem Plan gemäß, diesem Vorkommnis gemäß. Jetzt müssen wir, wenn wir unser Neues Testament vor uns haben, die zwei Stellen vergleichen, um zu erfahren, welche Kraft in irgendeinem neutestamentlichen Wort da steht. Und wenn hier jetzt Herr steht, dann ist das mehr als nur Herr Y oder XY. Dann heißt das Gott der Herr. Yahweh, der Gott ist Geist. Welcher Gott, welcher Herr? Nun, wir gehen zurück zu Vers 16. Wenn Israel aber zum Herrn hin, zu Yahweh hin, umgekehrt sein wird, sich bekehren wird, wird der Schleier weggezogen sein. Aber der Herr, zu dem Israel umkehren wird, ist der Geist Gottes. Dies ist eine Kurzformel, das heißt eine kurze Beschreibung der Bekehrung. Wenn jemand zu Jesus findet, der ja Gott ist, der ist Yahweh, der ewige Ich Bin, wenn jemand umkehrt zu Jesus Christus, dem Gott des Alten Testaments, dem Heiland des Neuen Testamentes, dann geschieht das durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Zunächst einmal kehrt man um zum Geist. Und der Geist führt zu Jesus. Wie war das, als ihr euch bekehrtet? War das zu Hause? War das in einer Evangelisation? Bei mir war das so, ich war 12 Jahre alt. Und ich trug schon länger dieses schuldige Gewissen mit mir. Ich war furchtbar bedrückt. Der Geist arbeitete an mir. Und eines Tages, ich war dabei, meinem Vater zu helfen, beim Melken und Besorgen des Viehs und so weiter, und ich trug die Milch zu den Schweinen, der Schweinestall, die Schweine waren hinter dem Hühnerstall. Es war im März, der 18. 1935. Und immer dieses schwere Gewicht auf der Seele, auf dem Gemüt. Es war der Geist Gottes, der mich von meiner Schuld dabei war zu überführen, bis ich müde von dieser Last einfach im Schnee niederkniete und sagte, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Ich sagte, ich gab nach. Wem nach? Dem Geist Gottes, nicht bewusst. Aber das sind die Tatsachen, die Paulus hier aufzeichnet. Und wenn Israel das tun wird, lockerlassen wird, nicht mehr sich auflehnt gegen Gott oder gegen das Wehen und Ringen des Geistes, wenn es da an dieser Stelle, wo der Geist zieht, aufhört, Nein zu sagen, sondern Ja sagt und kapituliert, dann lenkt der Geist sofort den Blick auf Jesus. Und über Jesus bekommt man Vergebung der Sünden. Übrigens, dieser Herr, Jahwe, ist der dreieinige Gott. Sowohl Vater, Sohn als Heiliger Geist können mit diesem Namen versehen werden. Dieser Geist, dieser Herr ist der Geist. Das ist die erste Aussage. Die nächste. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Befreiung, Freiheit. Was ist Freiheit? Darüber hatte ich einmal in Bremen zu sprechen. Freiheit ist nicht Uferlosigkeit. Freiheit hat einen ganz bestimmten Rahmen. Ein ganz bestimmtes, abgestecktes Gebiet. Und in diesem Rahmen ist Freiheitsbewegung, ist Bewegungsfreiheit. Und dieser Rahmen ist meine persönliche Beziehung zu meinem Schöpfer, zu meinem Gott. Wenn dort der Heilige Geist sich durchsetzen kann und mich zu Jesus führen kann, dann ist Befreiung von Schuld, dann ist Befreiung von Tod, dann ist Befreiung von Hölle, dann ist Befreiung von einem schlechten Gewissen, dann ist Befreiung von dieser Blindheit, dem Schleier, der mich getrennt hat von Gott. Aber nicht Freiheit von Gott, sondern Freiheit von allem, das mich von Gott trennt. Diese Freiheit, dort ist Freiheit. Wenn wir uns einmal lösen lassen, die Ketten sprengen lassen, die uns an die Sünde und die Diesseitigkeit binden und zu Jesus führen lassen, dann merke ich einmal, was es heißt, freie Luft zu atmen, himmlische Luft. Das ist die Herrlichkeit des Evangeliums. Freuen wir uns darüber? Es ist wirklich eine herrliche Botschaft. Und es tut wohl, hier zu sitzen und darüber nachzudenken. Aber wollen wir diese Gedanken jetzt noch einmal im Gebet bewegen, vertiefen und bitten, dass der Herr sie in uns festhält und dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, der uns in die Freiheit führen will, die Gott für uns bestimmt hat.